Die Menschheit hat schon viele Wunder erschaffen. Pyramiden, mystische Steinkreise oder Tempelanlagen von unfassbarer Größe. Zu den faszinierendsten Erfindungen gehört aber bis heute der Strom. Energie fließt durch Leitungen, kann über weite Strecken transportiert werden und wird dann bei uns zu Hause verwendet. Die Erfindung, die wir Ihnen jetzt vorstellen werden, ist vielleicht noch faszinierender. Ein Stromreaktor mit einem Rohstoff, der ausreichend vorhanden ist für die nächsten tausende Jahre und weil er sich quasi selbst reguliert, wird es auch keine Unfälle geben. So sicher, dass sogar Homer Simpson ihn überwachen könnte. Ist das zu schön, um wahr zu sein? Wir sprechen über Flüssigsalzreaktoren oder Salzschmelzreaktoren. Dazu begrüßen wir Manfred Haferburg. Er ist einer der wenigen Deutschen, die die meisten Kernkraftwerke der Welt von innen gesehen haben. Der Kerntechniker arbeitet als Berater für nukleare Sicherheit. Herr Haferburg, herzlich willkommen.
Guten Tag, Herr Golme. Freut mich.
Es klingt ja wirklich faszinierend, was ich da gerade dargestellt habe. Was ist da wirklich dran? Worum geht's hier eigentlich?
Ja, vielleicht ordnen wir mal die Kernenergie ein bisschen ein. Es handelt sich ja um eine Neuentwicklung. Ich selbst habe viele Kernkraftwerke gesehen, aber noch keinen Salzschmelzreaktor. Also die derzeitigen Arbeitspferde der Kernenergie sind die Druck- und Siedewasserreaktoren in einer Größe von ungefähr 1000 MW und mehr. Diese Technologie ist circa 50 Jahre alt und diese Reaktoren nennt man Generation 3. Das sind die mit den höchsten Sicherheitsanforderungen und davon gibt es 435 weltweit, die etwa 10% des Stroms der Erde erzeugen. 50 werden gerade gebaut, 3 sind im letzten Jahr in Betrieb gegangen und das sind alles sogenannte thermische Kernkraftwerke.
Das ist das, was wir unter Atomkraftwerken verstehen. Also da gibt es Brennstäbe, die erhitzen das Wasser und dadurch werden Turbinen angetrieben und dann haben wir Strom.
Ja, das ist das, was wir aktuell haben. Und dazu muss ich ganz kurz ein Wort zu den thermischen Neutronen verlieren, weil das einen großen Unterschied zu diesen Salzschmelzreaktoren darstellt. Die Neutronen, die in einem solchen herkömmlichen Reaktor verwendet werden, sind thermische Neutronen, abgebremste. Das müssen Sie sich so vorstellen, wenn ein Neutron frei wird bei der Kernspaltung, dann wandert das durch das Wasser im Reaktor und wenn es mit den Wasserstoffatomen zusammenstößt, verliert es Energie, bis es abgebremst wird und irgendwann ist es mal so langsam, dass es Uran-235 spalten kann. Dieses Isotop vom Uran gibt es nur zu 5% im Brennstoff, 95% sind Uran-238. Das heißt, dass die Reaktoren der Generation 3 nur 5% des Brennstoffs ausnutzen können. Derzeit werden die Reaktoren der Generation 4 weltweit entwickelt und es wetteifern ein Dutzend verschiedene Technologien, meist mit potenten Staaten, Firmen oder anderen privaten Geldgebern um den Markt. Hier wird Sicherheit und Wirtschaftlichkeit die Auslöser treffen in den nächsten Jahren. Das werden wir sehen.
Welche Rolle spielen dabei die Flüssigsalzreaktoren?
Also die Flüssigsalzreaktoren gehören zur Familie der kleinen modularen Reaktoren, das sind Einheiten so mit 300 Megawatt und oder kleiner, die gefertigt werden sollen in Fabrikfertigung. Das bedeutet, dass man die transportieren kann, dass sie modular gebaut werden können und dass sie in Serie genehmigt werden können. Da gibt's erstmal das Downscaling in dieser Familie der bewährten Technologie. Das sind Druck- und Siedewasserreaktoren, die sind halt nur kleiner. Und dann gibt es die neuen Technologien, die Generation 4. Das sind zum einen natriumgekühlte schnelle Brutreaktoren. Die laufen in Bjelojarsk in Russland und auch in Frankreich lief einer, der Phoenix, der hat 30 Jahre lang klaglos da Brennstoff recycelt. Dann gibt es zum Beispiel den Dual-Fluid-Reaktor, der mit flüssigem Blei gekühlt wird, der in der Entwicklung ist. Es gibt Kugelhaufen-Reaktor. Seit September 21 läuft einer in China, in der Shandong-Provinz. Kühlung mit Gas. Und dann gibt es die Salzschmelzereaktoren. Und das ist sozusagen einer der vielversprechendsten Teile der neuen Technologien. Diese Reaktoren sind in der Entwicklung. Und es sind mindestens 10 verschiedene Projekte, die mir bekannt sind.
Mit was werden die betrieben? Also was muss ich reingeben, um Strom rauszubekommen?
Also der Brennstoff kann sein Uran, es kann sein Plutonium, es kann sein Thorium und es können nukleare Abfälle aus herkömmlichen Kernkraftwerken dort als Brennstoff verbrannt werden.
Da haben Sie schon mindestens 2 sehr interessante Sachen gesagt. Lassen Sie uns mal kurz beim Thorium bleiben. Thorium ist deutlich besser verfügbar als Uran und gilt als die Hoffnung, um kostengünstig Strom herzustellen. Sehen Sie das ähnlich?
Das sehe ich ähnlich. Thorium gibt es ungefähr viermal so viel wie Uran, wobei auch Uran kein knappes Gut ist auf der Welt. Es ist nur eine Frage des Preises. Thorium ist aber reichlich vorhanden für die nächsten 20.000 Jahre.
Ist es möglich, mit Thorium über Jahrtausende sauberen, günstigen und sicheren Strom herzustellen?
Ja, so weit möchte ich mich nicht aus dem Fenster hängen, Vorhersagen über Jahrtausende zu machen, aber für einen von uns überschaubaren Zeitraum wird es mit Thorium durchaus möglich sein, die Welt mit Strom zu versorgen. Ich schätze, der Anteil derzeit des Kernenergiestroms an der Welt ist 10%. Ich schätze, das kann man auf 25-30% hochfahren in den nächsten 20 Jahren.
Bei Kernkraftwerken besteht ja grundsätzlich die Gefahr eines ernsten Zwischenfalls, wie 1986 in der Ukraine. Bei diesen Reaktoren soll das aber nicht der Fall sein, weil angestrebt wird, einen negativen Temperaturkoeffizienten zu erreichen. Können Sie uns erklären, wie das funktioniert und was es bedeutet?
Ja, Sie müssen sich vorstellen, so ein Neutron, das schwirrt da in diesem Brennstoff-Salzgemisch umher, das ja flüssig ist, es hat 700 Grad. Und muss jetzt ein Thoriumatom treffen. Das heißt, wir haben beliebige Bahnen und es muss ihnen ein Thoriumatom in den Weg kommen. Wenn jetzt diese Salzbrennstofflösung wärmer wird, dann dehnt sich das molekulare Gitter aus. Das heißt, die Abstände zwischen den Thoriumatomen werden größer und damit wird die Trefferwahrscheinlichkeit eines kleinen Neutrons, was das zerschießen will, geringer. Das bedeutet, wenn der Brennstoff wärmer wird, der Neutronenhaushalt schlechter wird und die Temperatur wieder sinkt. Und wenn er kälter wird, dann steigt die Dichte wieder und die Trefferwahrscheinlichkeit erhöht sich, sodass es ein selbstregelnder Prozess ist, der bestimmt wird durch die Leistungsabnahme hinten am Reaktor.
Das bedeutet, er kann weder zu heiß werden, noch wird er zu kalt werden. Er bleibt in etwa auf einem Niveau. Das ist der Plan. Und ist er dann so sicher, dass Homer Simpson ihn steuern kann?
Also diese Kernkraftwerke, wenn sie auf die Sicherheit abheben, die sind inhärent sicher. Das bedeutet, dass sie sozusagen nicht durchgehen können. Es ist kein Brennstoffvorrat im Reaktor, sondern immer nur der Brennstoff, der gerade gebraucht wird. Diese Reaktoren brauchen keine Steuerstäbe, sie sind selbstregelnd durch ihren, wie wir schon erörtert haben, negativen Temperaturkoeffizienten. Der Kern ist schon geschmolzen, es besteht keine Gefahr der Kernschmelze. Und bei Kühlungsausfall geht der Reaktor aus schlichtweg. Bei Temperaturanstieg schmilzt ein Stopfen und die Salzschmelze fließt in Sicherheitsbehälter ab, wo sie natürlich abkühlen kann. Und das ganze Ding ist auch noch drucklos. Die Salzschmelze verdampft nicht und deswegen baut sich kein Druck auf. Und das ganze Ding hat nur den atmosphärischen Druck. Und dazu noch vielleicht als letzter Punkt, die Reaktoren sind mit einer enormen Leistungsdichte geometrisch sehr klein. Sie sind deswegen sehr gut zu schützen. Ein 300 MW Dual-Fluid-Reaktor ist ungefähr so groß wie eine Waschmaschine.
Was sind denn die Abfallprodukte dieses Prozesses? Fernsehphysiker Harald Lesch verweist auf entstehendes Tritium und strahlende Abfälle.
Ja, das ist so. Die Gase müssen abgetrennt werden und das Cäsium muss eingelagert werden, weil das hat eine lange Halbwertszeit. Das ist aber eine ingenieurtechnische Frage, die man machen kann. Es gibt auch strahlende Abfälle, sogar wenn man Atommüll mit verbrennt. Aber diese strahlenden Abfälle haben deutlich kürzere Halbwertszeiten und man spricht also jetzt von einer notwendigen Endlagerung von 300 Jahren statt von vielen tausend Jahren.
Ist das aus Ihrer Sicht zu verantworten? 300 Jahre sind ja weit mehr, als wir selber überblicken können für unser Leben. Also sollten wir jetzt tatsächlich Dinge produzieren, die wir dann 300 Jahre sicher lagern müssen?
Ja, da habe ich zwei Antworten eigentlich drauf. Das eine ist die Menge. Wenn Sie, Herr Golme, mit Ihrer ganzen Familie, ich hoffe, die ist groß, ein Leben lang Strom aus Kernenergie beziehen, dann entsteht ein einziger Teelöffel hochradioaktiver Abfall. Aus einem Gramm Uran können Sie ein Einfamilienhaus ein ganzes Jahr lang beheizen. Also die Mengen sind sehr gering. Und das zweite Argument ist, 300 Jahre sind keine Ewigkeit. Es gibt ja zum Beispiel chemische Abfälle, die keinerlei Halbwertszeit haben und die wir auch lagern müssen. Also ich denke, bei diesen kleinen Mengen können wir es uns leisten, weil ja die Energie gebraucht wird auf der Welt für die Wohlfahrt der Menschheit. Und ganz ohne Risiko wird es nicht gehen. Man muss halt eine vernünftige Methode finden, diese 300 Jahre zu überbrücken. Das ist ja durchaus überschaubar.
In Deutschland ist im Jahre 1987 ein Kernkraftwerk mit Thorium in Betrieb gegangen, in Hamm. Zwei Jahre später wurde es abgeschaltet und ist eine Industrieruine. Auch in Jülich gab es bereits vor Jahrzehnten Forschung an solchen Technologien. Was ist denn in den vergangenen Jahrzehnten schiefgegangen?
Ja, also ich denke, so das trifft auch für die neuen Reaktoren zu. Das ist eine Lernkurve. Die Salze, die sind ja hochgradig aggressiv dem Behältermaterial, in dem sie sich befinden, gegenüber. Und das war, glaube ich, einer der wesentlichsten Punkte in Hamm. Die hatten Korrosionsprobleme. Das muss man lernen, welche Materialien da eingesetzt werden. Da wird Keramik wahrscheinlich dann mit eine Rolle spielen oder keramikbeschichtete Materialien. Das ist schiefgegangen, das war die eine Seite. Und die andere Seite war natürlich die Genehmigungs- und Akzeptanzseite, die ja in Deutschland traditionell die Kernenergie nicht besonders bevorzugt.
Aber ich muss sagen, ich als Physiknovize finde das alles ein bisschen unbefriedigend. Wir sprechen hier über Technologie, die vor 40 Jahren in Deutschland mal gescheitert ist. Da müsste doch entwickelt werden, da müsste doch Fortschritt sein. Und das ist doch Physik, das sind doch Naturgesetzmäßigkeiten, da muss man doch was gefunden haben.
Der Wettbewerb und der Markt haben entschieden, dass die Druck- und Siedewasserreaktoren zu jener Zeit die bevorzugten Reaktoren, die haben sich ja auch im Markt durchgesetzt und Deutschland war durchaus vor 15 Jahren weltweit mitführend in der Herstellung von solchen Kernenergieanlagen. Das hat sich ja nur nach dem Ausstiegsbeschluss geändert. Jetzt heute können sie nicht mal mehr eine anständige Turbine bauen. Ich denke, die Zeit der kleinen modularen Reaktoren, die hat gerade angefangen und wir werden so 10, 15 Jahre brauchen, bis die wirklich industriereif sind und dann für uns sicheren und günstigen Strom produzieren können.
Im vergangenen Jahr kamen Nachrichten aus China. Es hieß, da sei ein Thoriumreaktor in Betrieb gegangen. Das sieht aber nicht nach Kühlschrank oder Waschmaschine aus. Das ist auch ein Riesengebilde. Was ist das?
China forscht ja an mehreren neuen Reaktortypen. Die haben ja ihren ersten Pebblebed-Reaktor, ihren Kugelhaufen-Reaktor im letzten Jahr in Betrieb genommen. Das ist auch eine deutsche Erfindung, die auch schon 40 Jahre alt ist. Aber der erste wirklich gebaute, der funktioniert, den hat China jetzt in Betrieb genommen, ist auch ein kleiner Reaktor. Das sind zwei, die eine Turbine von 210 MW antreiben, irgendwo in der Provinz, in der chinesischen. Das Shanghai Institute of Applied Physics, SINAP, forscht an einem Molten-Salt-Reaktor, an einem Thorium-Reaktor. Und der Bau dieses Thorium-Reaktors ist 2018 in der Stadt Wuwei in der Gansu-Provinz begonnen worden. Der sollte 6 Jahre dauern, hat nur 3 Jahre gedauert. Die Leistung ist 2 Megawatt und der ist jetzt, das ist an vielen Journalisten vorbeigegangen, mit echtem Brennstoff beladen und wird hochgefahren. Sprich, die Leistung wird sukzessive erhöht und erhöht, um sozusagen den Betriebszustand des Reaktors herzustellen. Das Ganze 3 Jahre früher als geplant. Wenn sich der als stabil und erfolgreich erweist, dann plant China bis 2030 einen Reaktor mit einer Kapazität von 373 MW zu bauen.
Können Sie uns bitte die Funktionsweise dieser neuen Reaktoren erklären?
Diese neuen Reaktoren sind sogenannte schnelle Reaktoren. Das heißt, sie arbeiten nicht mit den gebremsten Neutronen, sondern sie arbeiten mit den schnellen. Die schnellen Neutronen können das Uran-238 und das Thorium spalten. Das Thorium wird durch Einfangen eines Neutrons zu Uran-233 umgewandelt. Und das ist einer der entscheidenden Fortschritte bei diesen Salzschmelzereaktoren. Die erbrüten Brennstoff. Das heißt, wenn der Prozess einmal im Gange ist, dann erzeugt er ständig seinen eigenen Brennstoff, mit dem er Wärme produziert und es muss nur Thorium nachgespeist werden in diesen flüssigen Salzkreislauf und dann hat er eine extrem gute Ausnutzung des Brennstoffes, sodass man sagen kann, er kann also mit 95% Brennstoffausnutzung arbeiten.
Flüssigsalzreaktoren machen Hoffnung, mit ihnen könnte der Energiehunger der Welt auf Jahrtausende gestillt werden. Doch bislang ist die Technik noch nie kommerziell genutzt worden. Wann wird es soweit sein? Wir bedanken uns beim Kerntechniker Manfred Haferburg.
Ich danke Ihnen.